Wunderschönen guten Morgen, ihr hört insertmoin.de, ich bin der Daniel und ich habe mir heute meine zwei...
insertmoin.de.
Was habe ich gesagt?
DE hast du gesagt.
Ja, passt doch auch, oder? Warum haben wir diese Adresse nicht?
Egal. Haben wir, aber...
Wir fangen nochmal neu an. Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und ich habe mir heute Morgen meine zwei Podcast-Brüder in den Podcast geholt. Guten Morgen, Micha. Guten Morgen, Manu.
Hallo.
Guten Morgen, Bros.
Nee, mal nicht dieses dumme Bros. Ich hasse das so. Das nervt mich so im Internet momentan. Wir wollen nämlich heute mal wirklich über ein Spiel mit echten Brüdern reden und nicht so diese komischen Internet-Bro. Proll-Sachen, sondern über Brothers, A Tale of Two Sons. Und ich freue mich mal tatsächlich, dass ich es mal geschafft habe, was mir sonst nie gelingt, euch mal von einem, naja, ich nenne es mal Indie-Spiel noch, obwohl es ja jetzt schon ein bisschen größer ist, zu überzeugen, was du, Manu, gar nicht auf dem Plan hattest. Und Micha, du bist auch relativ spät erst drauf gekommen.
Nee.
Doch.
Gar nicht wahr.
Starbreeze, sag ich da. Ich mag Starbreeze sehr.
Ja, aber ich habe da schon vor einem halben Jahr habe ich da schon von geredet und war dann total enttäuscht, weil das sollte eigentlich im Frühjahr schon rauskommen und dann hat 505 Games, der Publisher, die haben dann, weil ich dann gefragt habe, wieso ist, wo ist das denn? Sollte das nicht schon draußen sein? Die haben dann gesagt, ja, wir sind jetzt hier Teil in diesem Summer of Arcade und deswegen wurde das auf den Spätsommer oder auf jetzt auf den Sommer verschoben und dann, deswegen war ich da voll enttäuscht. Das heißt, ich hatte das eigentlich schon vor einem halben Jahr auf der.
Und das erklärt auch, warum ich es nicht mehr auf der Platte hatte, weil der Summer of Arcade, mit dem hatte ich mich dieses Jahr noch so gar nicht groß beschäftigt. Ich habe irgendwie kurz mal durchgelesen, was für Spiele kommen und dachte so, ja, klingt ja ganz nett, aber war dann insgesamt eigentlich so ein bisschen enttäuscht, dass Microsoft diesen Schwung, den sie mal hatten mit Limbo und diese ganze Summer of Arcade-Schiene mit dem Indie-Fokus, die ging so ein bisschen verloren, hatte ich das Gefühl. Also es gab jetzt jedes Jahr zwar einen coolen Titel oder zwei, aber inzwischen ist ja Sony so der Indie-Liebhaber.
Ja, also ich meine, die Ironie ist ja, dass die Xbox bzw. Microsoft ja mit dem Indie-Channel total die Pionierstellung eingenommen hat. Und das war ja am Anfang auch richtig geil. Also irgendwie hast du dann im 2 Wochen, 1 Wochen-Rhythmus da immer wieder neue Perlen gefunden in diesem Wust. Und heute ist das ja... Also man kennt die Berichte, es ist ein ganz furchtbarer Zustand und die Leute müssen viel zu viel Geld für ihre Patches bezahlen und sowas, beziehungsweise mittlerweile ja nicht mehr, aber ihr wisst ja, die üblichen Geschichten. Und aber trotzdem finde ich cool, dass es in Summer of Kate rauskommt, auch wenn die das jetzt ein halbes Jahr verschieben mussten, weil es gibt im Spiel eine Aufmerksamkeit, die es vielleicht nicht gekriegt hätte, weil es ja wirklich ganz zielstrebig an allen möglichen sagen wir mal, gewinnbringenden Publikum vorbeischrammt. So, also inhaltlich vom Spiel. Ja, ist ja, ich meine, du kannst, wie willst du es bewerben? Das ist ja wirklich ziemlich, also du kannst ja wirklich heute nur mit bestimmten Sachen Werbung machen, dass jeder kapiert. Und das ist wirklich so, du siehst dieses Cover mit den zwei Brüdern und hast keine Ahnung, was für ein Spiel das ist. Deswegen bin ich froh, dass diese Promotion jetzt kriegen, weil ich hoffe, das Spiel wird dadurch viel besser
Promotion.
Promotion.
Promotion. Oh, es ist früh, Jungs.
Bitte entschuldigt meine. Ja, aber lass uns doch mal, bevor wir jetzt einsteigen, können wir dazu sagen, wir werden übers Ende reden, aber wir werden noch mal ausdrücklich darauf hinweisen, also wer es noch nicht gespielt hat, kann sich die erste Hälfte von dem Podcast anhören und wenn wir dann noch mal am Ende in ein Spoiler-Gewässer kommen, dann werden wir noch mal darauf hinweisen. Das nur als Warnung vorweg. Aber ja, ich finde, Brothers ist für mich so der Inbegriff des Indie-Spiels, weil das macht so viel anders. Also es fängt ja schon bei der Steuerung an. Weil man, gut, man, für mich war die oft ein bisschen fummelig am Anfang, ich weiß nicht, wie schnell ihr euch daran gewöhnt habt, aber man steuert halt tatsächlich diese zwei Brüder und mit jedem Analogstick einen dieser Brüder. Das heißt, man, ganz oft ist es so, dass man immer halt mit zwei gegen die Wand läuft, weil die halt auf beiden Seiten sind. Also ich bin kein Schlagzeuger, ich glaube, einem Schlagzeuger fällt das sehr leicht, rechte und linke Hand unabhängig voneinander zu koordinieren, aber ich hatte da oft am Anfang meine Steuerungsprobleme, aber zum Glück war es nicht so schlimm, dass es mich wirklich irgendwie so genervt hat, dass ich aufhören wollte oder so.
Ja, die Grundidee ist wirklich großartig. Also es ist ein kooperatives Spiel, aber als Singleplayer-Modus. So kann man es eigentlich sich perfekt vorstellen.
Das ist eine gute Beschreibung.
Weil man hat die ganze Zeit das Gefühl, es ist wie dieses Lara Croft-Spiel in The Guardian of Light. wo man auch zu zweit rumläuft und einer, man hebt zu zweit eine Stange auf zum Beispiel oder eine Leiter und beide laufen dann eben gleichzeitig und müssen die an eine bestimmte Position bringen oder einer muss irgendwas kurbeln und der andere läuft durch. Also wer Guardian of Light gespielt hat, weiß genau, was ich meine. Und genau dieses Spiel, nur dass man beide Charaktere gleichzeitig steuern muss. Großartige Idee und dass da noch keiner vorher drauf gekommen ist, wundert mich eigentlich ein bisschen.
Ich finde die, also ich habe auch ehrlich gesagt nur 5 Minuten gebraucht, bis ich den Dreh raus hatte. Ich war am Anfang
nur 4.
Aber nein, jetzt im Ernst. Also das, ich find, und das Coole ist ja, es gibt ja diese Schultertasten. Und das ist die einzige Taste, die wir benötigen wirst, weil die ist komplett kontextsensitiv. Das heißt, du gehst an bestimmte Punkte und die Leute machen immer unterschiedliche Aktionen. Du musst jetzt, es gibt keine Springtaste, es gibt keine Benutzentaste, sondern es gibt nur die Schultertaste. Schultertaste heißt, der Bruder macht was.
Mhm, der und, Bruder, auf dessen Seite du drückst.
Genau. Und so hast du also deinen Xbox-Controller immer fest im Griff, mit den beiden Daumen die Analogsticks drauf und hinten die Schultertasten. So als würdest du einen Dual-Stick-Shooter eigentlich spielen, mit dem Unterschied, dass man halt nicht schießt. Und ich fand die Steuerung, obwohl das eigentlich verwirrend sein müsste, super intuitiv und wird dann sehr schnell gelernt, die beiden Brüder parallel zu steuern. Mhm. Weil die Kameraführung, das muss man sagen, ist absolut großartig. Also ja. Es ist eine sehr, sehr leichte, ja, es ist schon im Prinzip, man darf sich das vorstellen wie so eine Helikopterkamera. So, kennt ihr diese kleinen Helikopter, wo diese Minikameras draufgestellt werden?
Drohnen.
Drohnen, ja. Ja, guter Vergleich. Die fliegt wirklich sanft wie eine Drohne über die Bildfläche drüber. Und es sind nie so ruckartige Bewegungen oder Schnitte, sondern sie schwingt immer so mit. Und ich hatte niemals das Bedürfnis, die Kamera nachjustieren zu müssen, was man allerdings auch machen kann.
Wollte ich gerade sagen, man kann das, wenn man oben die Tasten drückt am Xbox-Controller, also die über den Triggern liegen, dann kann man, also diese Bumper oben, wie ich sie immer nenne, ich weiß nicht, ob das der Fachbegriff ist.
Ja, heißen sie, ja.
Okay, dann kann man die Kamera drehen. Ich hatte aber witzigerweise hatte ich auch nie das Bedürfnis, weil ich immer das Gefühl hatte, man kann das alles sehen. Und was auch total witzig ist, ist, wenn ihr mal mit den zwei Brüdern ganz weit auseinanderlauft, dann rufen die sich so zu. Also es ist total die nette Szene, weil dann der eine so sagt so, die reden ja so eine Fantasiesprache. Also die reden keine irgendwie verständliche Sprache, sondern halt, wie soll man das erklären? Irgendwie, man versteht aber schon immer, was sie sagen.
Ja.
Oder was sie in dem Moment ausdrücken wollen.
Es ist eine sehr emotionale Sprache, würde ich es jetzt mal nennen. Also es kommt einem so ein bisschen overacted auch vor. Also wenn einer sagt so, hier ist eine Karte, wir müssen da lang, und dann macht der andere so Schulterzucken. Also es ist sehr so eine Comicsprache, würde ich jetzt mal sagen. Also man sieht an der Körpersprache der Brüder und der Charaktere ja sofort an, was sie gerade sagen. Dadurch hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, es ist so William Shatner ist wieder auferstanden, weil es manchmal schon sehr überdeutlich ist, also subtil ist was anderes, aber es funktioniert halt einfach, weil...
Und es so passt halt auch in diese Welt, finde ich, weil diese ganze Welt ist ja irgendwie auch so ein bisschen, ich will nicht sagen klischeehaft, aber es ist halt doch so diese
Märchenwelt,
genau, wo alles mit so kleinen netten Hütten und Fabelwesen und alles...
Ja, Fabel ist ein gutes Stichwort, mich hat sehr an die Fable-Welt erinnert.
Absolut, ja.
Und also sehr, sehr bunt und sehr, sehr klar, aber sehr, sehr verträumt irgendwie. Aber nicht comichaft, sondern so träumerisch gemalt irgendwie. Und auch die Landschaft ist ja eine wunderschöne Landschaft, wenn man ist mit den Brüdern dann ja unterwegs. Also die Prämisse ist, dass der Vater der beiden Brüder im Sterben liegt. Die Mutter ist schon gestorben, also sind Halbwaisen. Und der Vater ist schwer krank und der Arzt gibt dir quasi das Kommando, hier ist irgendwie eine Karte, geh zu irgendeinem Lebensbaum am anderen Ende der Welt und besorgt dieses Elixier, Wasser, Frucht, was auch immer da sein soll, das weiß man nicht so genau, das soll man besorgen, um den Vater wieder zu heilen. Das ist die ganze Ausgangslage und dann geht man ja los und man durchstreift ja mit diesen zwei Brüdern wahnsinnig schöne Landschaften. Man steht dann oben auf irgendwelchen Berggipfeln und schaut über die Landschaft und es ist ja eine wunderschöne Engine dafür eigentlich, um so in die Weite zu gucken.
Und manchmal gibt es extra so Bänke irgendwo, also wie bei Ico. Oder heißt es eigentlich Ico oder Ico? Ich weiß nicht, ich sage immer Ico, aber ich weiß
nicht. Ich sage auch immer Ico, ja.
Aber eigentlich ist es ja japanisch, vielleicht müsste es Ico.
Dann sage ich jetzt Ico.
Okay, gut. da hat mich sowieso sehr viel dran erinnert. Das ist einfach so diese zwei, die durch so eine komische, mysteriöse Welt streifen. Gut, das ist bei Ico halt ist ein Junge und ein Mädchen, aber da sind es halt die zwei Brüder. Aber es ist so, es fühlt sich so ähnlich an. Und es gibt auch dann zum Beispiel immer diese Bänke, wo man bei Ico ja speichert. Bei Brothers haben die eigentlich gar keine Funktion, aber man kann sich dann hinsetzen. Habt ihr das mal gemacht? Na klar. Und kann dann drückt man die beiden Tasten, dann setzen die sich hin und manchmal zoomt dann die Kamera in eine andere Perspektive. Das heißt, du siehst so einen Ausblick über die Landschaft. Manchmal kannst du auch was machen. An einer Stelle kann man sich zum Beispiel hinsetzen und dann pfeifen die beide und dann springen so Wale in so einem Eisschelf vor ihnen und so.
Ja, gibt sogar ein Achievement dafür.
Genau, das habe ich da auch bekommen. Aber man kann nicht immer was machen. Das ist eh komisch bei dem Spiel. Was sehr merkwürdig ist, weil es setzt sich über so eine gewisse Spielkonvention hinweg und die ist irgendwie, dass man immer was, jede Funktion hat Sinn. Also das ist ja was man irgendwie spielen kennt. Alles, was man drückt, was man machen kann, muss irgendwie spielerisch Sinn ergeben. Und bei Brothers ist es ganz oft so, dass es keinen Sinn ergibt. Also man geht irgendwo hin, findet so ein kleines Gehege mit Hasen, die kann man dann so rumscheuchen, der eine kann sie an den Ohren packen, ein bisschen rumtragen. Man spielt dann da so ein bisschen rum, aber es ist für die Handlung oder für das Fortkommen überhaupt nicht wichtig, dass das geht. Ja. Oder man kann manchmal Leute in der Landschaft, trifft man dann zum Beispiel ist eine Frau, die steht mit so einem Kehrbesen vor ihrer Hütte, dann kannst du hingehen, kannst mit beiden irgendwie den Kehrbesen nehmen. Den gibt dann die Frau dir, der eine, der größere Bruder kehrt dann und der kleinere macht halt so Quatsch. Also der nimmt den dann so,
schön.
Balanciert den dann. Es ist völlig egal, es bringt dich nicht weiter, es bringt dir kein Achievement, es hat eigentlich keinen Sinn für das Spiel, aber trotzdem geht's.
Es hat aber einen Sinn fürs Spiel, weil das charakterisiert ja die beiden Brüder, finde ich. Also ich habe dann immer diese Situation ausprobiert mit den beiden unterschiedlichen und hatte helle Freude daran, festzustellen, dass die beiden völlig unterschiedlich darauf reagieren. Das Besenbeispiel ist so ein Paradeding, finde ich, weil das da wirklich ein ganz kontrastreiches Gegenverhalten ist, weil der große Bruder ist total hilfreich und hilft der Dame. Man merkt halt irgendwie, die ist total gestresst und hat gar keinen Bock zu fegen. Und der Kleine nimmt ihr den Besen aus der Hand und spielt damit rum. So. Und beide haben halt eine unterschiedliche Gesinnung. Und dann gibt's auch irgendwie so einen anderen Typen ein paar Meter weiter, der irgendwie schneidet der seine Dornen, seinen Rosengarten oder so. Und der große Bruder spricht ihn einfach nur an und der Typ winkt ihn dann weg. Und der Kleine haut ihn direkt auf den Arsch.
Das ist so. Der Kleine ist eh so ein Lausebengel. Man kann auch auf so ein Strohdach hochklettern und dann stampft der da auf dem Strohdach rum und ist einfach nur putzig.
Ja. Ja, genau, Micha. Ich meinte schon, dass das natürlich zur Charakterisierung beiträgt, aber
keinen spielerischen.
Genau, also oft ist ja so, wenn man eigentlich in einem Spiel, man ist das gewöhnt, man ist darauf konditioniert als Spieler, dass man dann hingeht und dann kriegt man irgendeine Nebenmission, man kriegt irgendeinen Zusatzgegenstand, weil man irgendwie eine kleine Nebensache gelöst hat oder ähnliches. Man ist als Spieler darauf konditioniert, dass dann irgendwas Sinnvolles passiert. Dass natürlich auch ganz kleine Winzigkeiten zu einer Charakterisierung beitragen, weiß ich nicht, ist vielleicht was dieser Filmregisseur reingebracht hat, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Du hast ja schon gesagt, es wurde von Starbreeze entwickelt, aber ich weiß gar nicht genau, was er dazu beigetragen hat, aber es muss wohl federführend auch Joseph Fares heißt er, ist ein dänischer Regisseur.
Schwedisch,
okay. Und der hat da irgendwie mit, weiß nicht, ob er die Story mitgeschrieben hat oder was mitkonzeptioniert hat. Vielleicht ist das was der reingebracht hat, dass er einfach gesagt, ja, es gibt eben auch in Filmen einfach kurze Szenen, die eigentlich für die Handlung völlig irrelevant sind, aber trotzdem massiv zur Charakterisierung beitragen. Und vielleicht ist das einfach so ein Auge, ein zusätzlicher Blickwinkel, den ein Filmregisseur in ein Spiel reinbringt.
Das stimmt. Kann gut sein, ja. Ja, wir haben noch gar nicht über das Gameplay gesprochen, bevor wir da jetzt spoilern, weil ich merke, wir wollen in diese Richtung. Nochmal kurz gesagt, es ist ein Action-Adventure. Also oft wird es aus der Vogelperspektive gespielt, selten zoomt die Kamera mal ran, aber meistens sieht man die Figuren von oben. Und der besondere Reiz, ohne jetzt viel zu verraten, weil ich finde, wenn man die Rätsel verrät, ist es auch fast wie ein Spoiler, weil man ist oft sehr überrascht, wie diese Steuerung eigentlich sehr typische Gameplay-Situation neu interpretiert. Ne? Dadurch, dass man jetzt die zwei Figuren gleichzeitig steuert, sind Situationen, die man eigentlich aus anderen Spielen schon kennt, völlig neu irgendwie. Also ich war ziemlich oft überrascht. Aber im Grunde genommen muss man in Action-Adventure-Manier verschiedene Rätsel lösen. Also es sind ein paar Geschicklichkeitsaufgaben dabei, die jetzt nicht besonders schwierig sind, fand ich. Also ich bin irgendwie vielleicht 2-3 Mal gestorben oder so. Und die Rätsel sind jetzt auch nicht so besonders schwer, aber sind immer so logisch in die Welt mit integriert. Also du hast ein Beispiel, du musst zum Beispiel einen Baum fällen und dann gibt es diese großen Sägen, diese großen Riesigen, die man immer zu zweit bedienen muss und da musst du mit den Brüdern dann halt abwechselnd die so bedienen, dass du, also links, rechts gleichzeitig drücken, dass sie dann halt auch diese große Säge bedienen, um, damit der Baum umfällt zum Beispiel. Das lässt sich übertragen, auch ganz viele andere Rätsel, Huckepack und solche Sachen sind halt auch dabei. Und ich fand die Rätsel zwar relativ leicht, aber immer so schön und geschickt also eingebaut in diese Welt, dass sie nie irgendwie hervorlupen. Also
ja, der Flow stimmt einfach. Also mich total. Hat das vom Spiel Fluss hat es mich sehr an Journey erinnert. Mhm. Es hat ja auch ungefähr die Länge, also man braucht circa 3 Stunden. Und es ist einfach so ein durchgängiger Fluss. Man stockt nirgends, man bleibt nirgends hängen. Wenn man schon mal ein bisschen Spiele gespielt hat, dürfte man mit den Rätseln so gar keine Probleme haben. Aber eben, wie du es gesagt hast, es ist immer wieder überraschend, weil ständig neue Spielmechaniken eingeführt werden, die dann aber auch nur mal für den Rätsel irgendwie notwendig sind.
Das stimmt. Also es doppelt sich fast nie, ne? Also nee. Es gibt, also die Rätsel, du denkst dann, also oft ist es ja so, dass Spielentwickler sagen so, ja, wir haben eine mega geile Idee, die bauen wir jetzt in unser Indie-Game ein.
Und erstmal erklären wir es dir und dann machst du es nochmal und dann zeigen wir dir, ob es richtig war und dann machst du es nochmal.
Genau, so circa 20 Stunden lang. Und bei Brothers ist halt genau andersrum. Da wird dir das nicht erklärt. Also du musst wirklich von selbst drauf kommen. Also
wieder. Ja.
Genial. Also du musst wirklich, es gibt gar kein Tutorial und da wird nicht eingeblendet, so tu dies, tu das und sondern es wird ganz, ganz intuitiv und völlig durch die Spielwelt erklärt, wie jetzt die nächste Situation anzugehen ist. Also du raffst es im Prinzip sofort. So, also die Sprache des Spiels ist, es teilt dir das durch die Kameraführung und durch die das Umgebungsdesign schon mit, wie so ein Rätsel zu lösen ist. Und so ähnlich wie bei diesen 2D-Knobelspielen von früher, so Oddworld oder so, in diese Richtung geht das. Also es wird nicht alles angezeigt, sondern du musst da selber auf die Lösung kommen. Fand ich total gut. Und echt, also ich hab dann immer gedacht, so, ah, jetzt habt ihr ein neues Element eingeführt, bestimmt kommt das später nochmal vor. Aber es kommt nicht vor. Es ist halt wirklich eine riesen Ideensammlung und es kopiert sich nicht selbst. Total gut. Und
die Länge ist auch genau richtig dafür, oder Daniel?
Ja, ich bin nicht ganz deiner Meinung, dass es 3 Stunden dauert. Also ich glaube schon, so 4-5 ist man mindestens beschäftigt. Also
ich hab 5 gebraucht.
Ja, also nach 3 Stunden, glaube ich, ist man nicht durch. Ich habe, glaube ich, 2 so Spielsitzungen 2-3 Stunden gebraucht. Und je nachdem, wie lang man zum Beispiel sich mit Nebensachen aufhält und so, da kann das schon ein bisschen länger dauern. Also 3 Stunden, klar, wenn man einfach durchhetzt und weiß, wie jedes Rätsel vorab funktioniert und zum Beispiel nicht mit den Hoppelhasen spielt. Also ich glaube, allein das habe ich 1 Stunde gemacht, mit den Hoppelhasen rumgespielt. Ja. Und ich finde, das ist ein elementarer Teil dieses Spiels. Es sollte viel mehr Spiele geben, wo man mit Hoppelhasen spielt.
Ich habe genau 3 Stunden gebraucht und ich habe mir trotzdem Zeit gelassen und hab Sachen angeguckt, aber klar, ich bin halt auch ein bisschen eliter.
Sollte ein neues Wort einfügen. Ich bin durch das Spiel gefritscht.
Gefritscht.
Durchgefritscht, ja. Ja, ich finde, es sollte auch so bei den World Cyber Games eine neue Disziplin werden, halt dann nicht mehr Speedrun, sondern durchfritschen. Ja. Kennt ihr noch das früher von RTL Samstag Nacht? Die neue Trendsportart aus den USA, Extreme Durchfritsching.
Das Spiel bietet sich komplett an für einen Speedrun und widerspricht eigentlich allem, was ein Speedrun ausmacht. Also man verpasst ja so viele kleine Details, aber es ist trotzdem von der Spielmechanik bietet sich's an, da so schnell wie möglich durchzukommen. Das finde ich irgendwie ganz interessant, dass es beide Elemente hat. Da wird es bestimmt Leute geben, die versuchen, da innerhalb von 2 Stunden irgendwie durchzukommen, weil es geht. Und aber eigentlich lädt dich das Spiel ja so ein, auch dich auf diese Bänke zu setzen und eben mit den Häschen zu hoppeln oder alle Schafe über die Brücke zu tragen und lauter solche kleinen Spielereien.
Stimmt, ja. Das ist jetzt ein Rätsel, was wir nicht verraten, aber da spielt ein Schaf eine Rolle. Das fand ich auch sehr witzig,
diese Schafe. Ja. So, genau. Also auf jeden Fall kaufen, anschauen, unbedingt spielen. Ich hoffe mal, dass es nicht nur Xbox exklusiv bleiben wird, weil.
Nein, PSN ist doch auch schon draußen, glaube ich sogar.
Ich weiß, bei Xbox Live Summer of Arcade ist ja immer Time Exclusive.
Ja, aber ich glaube, diesmal haben sie da nicht lange gewartet. Also ich kann es nicht genau sagen, wann es rauskommt, aber es kommt auf jeden Fall für Steam auch und für PSN. Also das heißt, alle Plattformen könnte vielleicht, weiß ich nicht, bei Erfolg machen sogar vielleicht sogar eine iOS-Version.
Ich könnte mir auch eine sehr gute Vita-Version vorstellen.
Stimmt, das ist ja die größte, wichtigste Plattform von allen. Also dass sie die
ja, für Indie-Games zurzeit ja schon.
jetzt kommt der Spoiler-Teil.
Jetzt kommt der Spoiler-Part.
Bevor wir dazu jetzt kommen, genau, nur kurz von mir auch, müsst ihr holen. Ich kann im spoilerfreien Teil nicht sagen, warum.
Doch, das kann ich auch.
Weil, doch, also Ja, also, ja.
Nee. Ja, gut. Jeder, der ein bisschen was für Spiele übrig hat, sollte das mal spielen, weil das ist einfach, es hat viele witzige Ideen, es ist einfach ein schönes Spiel. Also es ist einfach ein schönes Spiel, was man mit jemandem zusammen auch spielen kann, wo man sagen kann, ja, du hast halt jemanden, der vielleicht nicht so Spiele
ist gut zum
Zugucken, affin genau. ist, genau, zeig das dem mal und zeig dem, guck mal, so können Spiele heutzutage sein. Es ist nicht, es muss nicht immer Mord und Totschlag sein, es muss nicht immer Schießen und Explosionen sein, sondern es kann auch einfach mal sowas sein. Und ich finde, jeder sollte das mal seiner, weiß ich nicht, Mutter, Freundin, Freund, Vater, Bruder oder sonst was zeigen, der sich nicht für Spiele interessiert und sagen, guck mal, das können Spiele heutzutage machen.
Und das ist ja das Schöne, diese Steuerung ist so ein bisschen knifflig am Anfang, hast du ja schon gesagt, man wird schon ab und zu mal gegen eine Wand rennen, aber es ist dann insgesamt doch so intuitiv und so naheliegend, die Rätsel, dass man da auch als Nicht-Gamer irgendwie draufkommt und durchkommt.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Gut, aber jetzt...
Spoiler. So. Okay, darf ich direkt mal sagen, dass dieses Spiel, ich bin wirklich extrem begeistert. Ich war ab zum einem Stück durchgespielt, das hat mich wirklich sofort angesprochen und direkt meinen Nerv getroffen. Und nachdem ich es jetzt durchgespielt habe und dieses extrem traurige Ende gesehen habe und das alles sich zu einem Ganzen zusammenfügt, stellt sich das Spiel direkt neben Ico und Shadow of the Colossus in mein Herzspielregal.
Und Journey, ja.
Und Journey. Ja. Wirklich, das ist so ein Spiel, das würde ich...
Herzspielregal, das ist ja das Wort des Tages.
Ja, es gibt also wirklich...
Es gibt halt ein Regal für die Spiele, die man durchfritscht und eins für die, die man wirklich ins Herzregal stellt.
Genau. Also es ist wirklich also wunderschön. Ich bin so begeistert von diesem Spiel, weil...
Der Fritsch?
Von dem natürlich auch, aber dieses Spiel... Das Ende, wir müssen, könntest du jetzt sagen, das mit dem Bruder ist einfach nur unglaublich hart.
Ja. Ich fand das, ich habe geweint.
Es war bei Journey schon hart, diesen nicht benannten Companion zu verlieren, den man kurz kennengelernt hat. Aber hier bei dem Spiel hat es nochmal eine ganz andere emotionale Bindung, weil man den Bruder ja wirklich mit viel mehr assoziiert. Vor allem, weil es der große Bruder ist. Das ist ja nochmal eine Stufe, die drückt ja noch ein bisschen mehr drauf, dass der kleine Bruder von seinem... jetzt nicht nur seine Mutter verloren hat und der Vater liegt im Sterben, sondern dass halt der große Bruder, der ihn auch übers Wasser trägt und der ihn die Leitern hochhüpft, hebt, dass der dann quasi auch noch auf dieser Reise stirbt, nachdem man alles da zusammen erlebt hat, das ist schon echt ein tiefer Schlag in die Magengrube.
Vor allen Dingen ist das ja so, dass dasselbe Bild, das du am Anfang am Startbildschirm hast, sich dann ja wiederholt. Ne? Also er steht ja, der kleine Bruder steht ja alleine vor dem Grab seiner Mutter. Und am Ende stehen er und sein Vater davor und haben zwei Gräber zu bemitleiden.
Ja. Und dann bricht doch der Vater nochmal zusammen. Also das hat mir dann nochmal den Rest gegeben, als der Vater dann halt so, der ja eigentlich am Anfang von seiner Körperhaltung so ein bisschen so dieses, ja, du musst jetzt stark sein. Und der Vater will ja eigentlich den Kleinen so ein bisschen aufrichten und beschützen, schafft's dann aber selber nicht. Und dann ist eigentlich der Vater, der zusammenbricht und muss dann von dem kleinen Sohn getröstet werden, weil der legt ja auch dann so die Hand auf seine Schulter. Da muss ich echt sagen, boah, da hatte ich einen riesen Kloß im Hals und habe auch die ein oder andere feuchte Wange gehabt, wo ich gedacht habe, gut, ist vielleicht jetzt bei mir auch so eine Sache, ich meine, ich bin ja selber halbweise, deswegen geht mir dann so Elterngeschichten und so gehen mir dann immer noch mal besonders nah, aber ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, was das für eine Geschichte ist und wie krass, dass es halt das Spiel, das kann ich gar nicht hoch genug anrechnen, dass es das Spiel schafft, innerhalb von 4 Stunden dich so mitzureißen. Also das ist, und ohne Sprache, also nix, keine Zwischensequenzen, keine Sprachausgabe, keine langen Dialoge oder Hintergrundgeschichten, sondern einfach nur das so mit Fantasiesprache und trotzdem fühlst du mit den Charakteren mit und sie wachsen dir ans Herz, weil es halt so einfache, elementare Ängste einfach anspricht. Mhm. Weil die kennt ja jeder, diese Ängste, so dieses, man verliert einen Elternteil, man geht auf eine Reise in eine fremde Welt, wo man nicht weiß, was einen da erwartet. Man hat Angst, dass da irgendwie Leute dann möglicherweise nicht zurückkommen oder sowas. Das ist jetzt nicht was, was einen vielleicht im Alltag betrifft, aber das sind ja schon so Ängste, die jeder nachvollziehen kann, weil sie einfach seit, in Anführungsstrichen Jahrtausenden da sind, wo Menschen irgendwo hingereist sind und man hat Angst, dass sie nicht wiederkommen aus irgendeinem
Grund. Ja, das sind richtig Archetypen, die da aufgegriffen werden. Ich glaube, deswegen funktioniert es ja auch ohne die Sprache, weil das wirklich...
Aber nicht klischeehaft.
Nee, gar nicht. Nee. Also... ein Stück weit greifen sie natürlich auf bestimmte Idealcharaktere zurück, die man aus Fabeln kennt. Ne? Also es ist schon so, dass da bekannte Elemente vorkommen, aber sie sind so variiert, dass es dir jetzt nicht wie eine Kopie vorkommt, sondern sehr eigenständig. Und diese Also ich kann diese Steuerung nochmal, ne? Deswegen, da sehe ich auch den Link zu Ico. Bei Ico war die Steuerung ja auch, wer Ico jetzt nicht gespielt hat, noch ein Spoiler, war ja deshalb so brillant, weil du ja das Mädchen die ganze Zeit festhalten musstest, ne? Und das Spiel hat dir antrainiert, diese Taste zu drücken. Und du musst dann in einer Situation diese Taste dann wirklich loslassen. Und das löst dann eine Situation aus. Und bei Brothers ist das so, dass du diese Bindung zwischen diesen beiden Brüdern ja durch diese Steuerung erstmal wirklich erfährst. Ne? Mhm. Obwohl sie beide so ein bisschen unterschiedlich sind, also unterschiedlich Schabernack machen in diesen kontextsensitiven Situationen, zeigt die Steuerung ja, dass sie ja trotzdem eine Einheit sind und nur zu zweit vorankommen und im Team arbeiten müssen und so weiter. Und du verschmilzt durch diese Steuerung, weil du ja denkst, wie die beiden wirklich miteinander. Und das Geniale ist dieses Ende, nachdem der eine Bruder gestorben ist. Boah, der Kleine kann ja nicht schwimmen. So,
oh ja, das
ist tolle Szene. Das ist so gut, ne? Das ist so toll. Also der muss ja immer auf den Rücken des großen Bruders, damit der große Bruder dann übers Wasser schwimmen kann. Und dann gibt's diese eine Stelle, wo er dann am Ufer steht und zusammenbricht.
Alleine
dann, genau, weil er nicht. Und dann macht ihn der Geist seiner Mutter Mut. Und dann musst du trotzdem beide Tasten drücken, um die Kraft zu bekommen, darüber zu springen.
Das ist so, so dermaßen gut.
Und der Controller
vibriert dann. Ich hatte wirklich Gänsehaut in dem Moment, wo ich realisiert habe, ich muss diesen linken Trigger drücken, um da rüber zu kommen. Und ich hatte pur Gänsehaut, als ich da rüber geschwommen bin. Und dann brummt dieser Controller noch so. Und du kriegst wirklich zu spüren, wie, was für eine Überwindung das für diesen kleinen Bruder jetzt war, da durchzuschwimmen. Es ist so perfekt inszeniert, dieser Moment. Und in dem Moment habe ich mal wieder realisiert, wie es halt doch funktionieren kann, wie man Story und Mechanik und Steuerung verschmelzen kann, wie gut es funktioniert bei diesem Spiel, weil das ist ja genauso einer der größten Kritikpunkte bei The Last of Us, dass die gute Story, diese emotionale Geschichte, sich nicht widerspiegelt in der Spielmechanik. Ja? Das wird ja bei vielen großen Titeln angeprangert, zu Recht auch, und bei The Last of Us ist es ja auch ein ganz klarer Bruch, dass du eben im Spielerischen das nicht merkst und wiederfindest, was in der Story passiert. Und Brothers zeigt halt mit einem so einen kleiner, mit so einer Mini-Geste, merkst du halt, wie es halt auch funktionieren kann. Ne? Mhm. Dass du durch einen Tastendruck Gänsehaut bekommst. Großartig.
Der Kleine ist halt gewachsen daran. Ne? Das hat ihn wirklich stark gemacht. Und trotzdem hast du noch auf dieser Metaebene, kannst du reininterpretieren, dass der Bruder ja immer noch für ihn da ist. So. Ja. Also in der Fabelwelt kann man sich ja vorstellen, dass die Geister dann im Herzen und auch bei den Lebenden immer noch weiterleben und sie unterstützen.
Ja.
Und das geht ja noch weiter, da gibt's ja irgendwie so eine Leiter. Da musstest du vorher immer zu zweit, aber durch die Kraft, die er dann gewinnt, schafft er es halt, so einen Wallrun zu machen. So, super, und dann hochzuspringen. Und das sind so Sachen, wo diese Steuerung auch einfach komplett aufgeht und du nicht einfach irgendwie sprachlos. Ich war einfach nur sprachlos.
Und da musst du auch wieder beide Trigger drücken, um die Kraft quasi aufzubringen. Also es ist schon immer so dieses, ja, der Bruder wird immer ein Teil von ihm sein. Also so habe ich das für mich ein bisschen interpretiert. Also egal, ob der jetzt weg ist oder zurückkommt, der wird immer einfach ein Teil von ihm sein und den braucht er immer.
Ja, und wie schön auch, dass das Spiel das so auch wirklich mit diesem Tod dann umgeht und nicht jetzt, die Mutter taucht ja so in der Fantasie des kleinen Jungs öfter mal auf und man sieht sie dann auch wirklich. Und dass es dann nicht diesen Fehler macht, im Spiel den Bruder dann quasi als Geist noch dich steuern zu lassen oder sowas, weißt du? Also man sieht ja nicht, dass der Bruder als Geist dann den Kleinen rüberträgt übers Wasser, sondern es wird ja wirklich so, der ist ja wirklich weg, der ist ja wirklich tot dann. Und ich hatte schon so ein bisschen Sorge in dem Moment, wo man ihm dann dieses Wasser einflößt, dass der Bruder dann irgendwie doch noch aufsteht oder wiederbelebt wird. Oder
naja, er steht ja witzigerweise ganz kurz auf.
Ja, genau, aber halt aber, wirklich nur visuell, also wirklich nur ein filmischer Moment.
Genau, also die umarmen sich ja, das ist ja auch eine schöne Szene, die umarmen sich ja und dann dreht die Kamera aber so rum und im nächsten Moment siehst du, dass der Kleine wieder alleine sitzt. Also er nimmt quasi so, oder so wird visualisiert, dass er quasi im Geist so Abschied nimmt von seinem Bruder, ihn noch ein letztes Mal drückt und dann jetzt Abschied nimmt, weil er ihn jetzt da zurücklassen muss. In diesem
Die totale Härte ist wirklich, wie du als kleiner Bruder diese große Leiche da ins Loch stopfst und dann auch noch diese vier Erdhügel da reinschütten. Das war
Das ist echt schwierig. Also, das Spiel zwingt dich in dem Moment ja auch, dass du das machen musst. Also, das quasi, du kommst ja nicht weiter, wenn du es nicht machst. Und du musst es dann wirklich aktiv dahin gehen und dann dieses da reinschieben. Das hätte man auch in der Zwischensequenz erzählen können, aber es war ihm wohl in dem Moment wichtig, dass du das wirklich dann spielst. Und
Also da die letzte viertelhalbe Stunde merkt man, ja, 20 Minuten merkt man das, den Einfluss des Regisseurs ziemlich an, glaube ich.
Aber das ist auch, also es ist halt der Payoff dafür, ne? Für diese Heldenreise, die vorher kommt. Weil es funktioniert ja deshalb auch nur so gut, weil das ganze Spiel so erfolgreich, also haben wir ja vorhin schon im spoilerfreien Teil gesagt, so erfolgreich diese beiden Brüder charakterisiert und sehr, sehr einfach darstellen kann, diese Geschichte einreihen kann. Ich finde aber auch, dass diese Heldenreise an sich total cool ist und durch alle Höhen und Tiefen geht. Ne? Am Anfang ist es ja irgendwie so die Abenteuerstimmung und alles total cool im Dorf und dann gehen sie ein paar Regionen höher und sie treffen dann den ersten Ogre und helfen dann hier und da ein paar Personen. Und dann wird zwischendurch mal richtig creepy und unheimlich, weil sie dann nachts durch so einen Wald gehen. Ist eine schöne Szene übrigens, mit den Wölfen, ne, wo der eine die Fackel halten muss und der andere muss im Licht bleiben. Das geht ja dann wirklich, irgendwann sind sie ja in den Bergen und es wird teilweise dramatisch. Also ein sehr gutes Beispiel ist dieses Ding mit diesem Windsegel, diesem Paraglider. Und fliegen damit so durch so eine Schlucht durch, um zu diesem Schloss zu gelangen. Und das fängt alles total schön an. Also sie treffen diesen Erfinder, das ist irgendwie witzig. Der kleine Bruder spielt in dem Schnick-Schnack-Schnuck. Und dann fangen sie an, nehmen sie diesen Gleiter. Und das ist einfach total cool im ersten Moment. Und die beiden Brüder freuen sich total, dass sie fliegen. Und du steuerst das auch, die Musik ist total toll. Und dann steigen Vögel hinauf und zerstören diesen Gleiter versehentlich und dann wird es auf einmal total dramatisch. Und diese Szene fasst total gut zusammen, wie dieses Spiel auch mit diesen Stimmungen spielt, weil die Jungs sind ja auch so immer so in diesem schmalen Grad zwischen Abenteuerlust und Gefahr irgendwie so. Und wenn es halt total gefährlich wird, dann merken die beiden halt auch, dass da ziemlich viel auf dem Spiel steht und dass die ja eigentlich wegen dem Vater auch da sind. Und das ist.
Wie ging es euch denn bei der Spinnenfrau? Seid ihr auch auf die reingefallen? Man muss ja auf sie reinfallen, weil es ja zum Spiel gehört, aber hätte ich auch nicht gedacht, also weil die steht ja dann vor so einer Höhle und sagt, ja, hier, kommt da mit mir rein, da ist sicher. Und der große Bruder ist ja dafür, sagt, ja, hier, komm, jetzt gehen wir da rein, die hat uns doch geholfen. Und der Kleine ist ja dagegen. Und dann stellt sich eben raus, dass das eine Falle ist, in die gelockt werden.
Genau. Ich bin drauf reingefallen und fand es aber sehr, sehr gut, wie das Spiel das inszeniert. Dachte dann aber auch insgeheim, dass das Spiel jetzt nicht den Anita Sarkis ein Gütesiegel bekommt.
Nee, sicherlich nicht. Es ist halt wieder so ein typischer Trope. Die einzige Frau, also das hübsche Mädchen im Spiel, der große Bruder verguckt sich ja auch so ein bisschen in die, also ist natürlich versucht, so einen Keil zwischen die Brüder zu treiben, ist halt so ein typischer Trope. Wie Anita jetzt wahrscheinlich Love Interest, genau. Und natürlich stellt sich dann dieser Love Interest als böse Hexe heraus, als böse Spinne.
Aber ja. geiler Kampf.
Also ja, der Kampf ist ganz cool, aber dieser Trope ist natürlich ein bisschen ausgelutscht, aber ich kann es in dem Kontext irgendwie ganz gut einsortieren, weil es halt so ein typischer Märchentrope auch ist, gell?
Es passt in dem Moment.
Es passt in dem Moment leider irgendwie gut rein, weil es halt einfach in diese märchenhafte Atmosphäre, in diese Klischees, in diese Rollenstruktur irgendwie gut reinpasst, aber also die Stelle hätten sie auch irgendwie anders machen können, finde ich schon.
Also ich muss es verteidigen. Ich finde es gut, dass sie es so gemacht haben. Ich habe schon am Anfang gedacht, das ist jetzt kein Spiel, das versucht, die Geschlechterrollen zu modernisieren. Ne? Weil am Anfang stirbt direkt die Mutter oder ist schon tot. Also ist es diese Refrigerator-Geschichte, die herauskristallisiert hat. Und dann triffst du ja irgendwie so eine Ogre-Frau, die rettest du. Und dann triffst du eine andere Frau, die rettest du und die verarscht dich dann am Ende. Und dann spielst du auch noch zwei Brüder, es sind ja nicht Bruder und Schwester. Man hätte ja auch große Schwester und kleiner Bruder machen können. Umgekehrt wäre es schon wieder problematisch gewesen. Und da dachte ich, ja gut, also es ist wirklich eher so diese Gebrüder-Löwenherz-Geschichte, so Astrid Lindgren-mäßig. Und das muss man, also entweder man findet das jetzt okay und sagt, cool, oder man wehrt sich dagegen jetzt und sagt,
darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja nur darum, das auch raus, also inzwischen finde ich ja ganz gut, dass man sowas auch gleich sieht und erkennt.
Ja.
Und das ist ja auch schon ein Verdienst, wenn man solche Spiele spielt und solche Tropes auch erkennt und sie quasi nicht für so akzeptiert und sagt, das ist so, weißt du, sondern auch darüber spricht und sie realisiert als das, was sie sind. Das ist schon mal, dann ist schon mal, glaube ich, ein großer Schritt getan.
Also die Spiele, die wir vorhin auch genannt haben, mit Ausnahme von Journey, Ico und Shadow of the Colossus, haben ja genau dieselben Probleme, wenn man so möchte. Ne? Also sie haben ja genau dieselben Archetypen von Charakterzeichnungen. Also die Frauen sind dann in der Regel eigentlich eher die Motivation für die Helden. Und man kann eigentlich schon ganz froh darüber sein, dass der Vater diesmal derjenige ist, der gerettet werden muss. Also wenn man jetzt am Anfang jetzt noch die Mutter gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich zu viel gewesen. Insofern. Aber ich fand es jetzt nicht schlimm. Ich fand eigentlich auch sogar, dass das diese Spinnenfrau sehr cool auch dargestellt worden ist, weil es gibt da irgendwie so eine Stelle, wo du als älterer Bruder so über so ein Tor hechten musst in so einem vereisten Dorf. Und er muss sich ziemlich anstrengen und die Frau macht einfach mal so einen Satz. Springt einfach mal so eben 5 Meter über so einen Abgrund drüber und ist super geschickt. Und
da habe ich mich auch gewundert an der Stelle, ja, was das soll. Ja,
und irgendwie bin ich dann ein bisschen skeptisch gewesen und dachte, hä, hast du die nicht gerade befreit? So, und auf einmal ist sie super, super schnell und super flink. So, aber ich fand das irgendwie auch ganz neckisch, irgendwie so zu zeigen, dass es da auch einfach Charaktere gibt und die vielleicht auch viel geschickter sind als die beiden Brüder irgendwie so. Fand ich ganz cool. Ja.
Jetzt zum Abschluss würde mich noch eine Frage interessieren. Glaubt ihr denn, dass das eine gute Idee war, ein Singleplayer-Spiel daraus zu machen? Weil man könnte man es ja auch argumentieren, ja, du hast die zwei Brüder, man kann die beide steuern. Das wäre doch das perfekte Koop-Spiel.
Ich finde es gut, dass es ein Singleplayer-Spiel ist.
Also dadurch zeichnet sich's halt auch aus, weil es dich die ersten 10 Minuten schon völlig so, oh, ich muss ja beide gleichzeitig, oh. Ich hätte es jetzt irgendwie ganz geckig gefunden, wenn sie gesagt hätten, okay, hier nach dem Durchspielen wird Koop-Modus freigeschaltet, dann kannst du es auch zu zweit ausprobieren.
Das hätten sie aber zum Beispiel echt machen können,
dass ja, man aber für das Hauptspiel so als Prämisse finde ich schon richtig, so dass es so ist, wie es ist.
Weil das Erlebnis ist, Unterschied. Ist
viel intensiver. Es ist zu einfach, glaube ich, zu zweit auch.
Ja, genau. Das Erlebnis ist viel intensiver, weil du ja im Prinzip...
Weil der ein Teil von dir ist halt.
Ja, und es ist ein Novum, dass du die Verantwortung über zwei Figuren bekommst. Also ja. Das kann ich mich nicht erinnern, dass das schon mal jemals so irgendwo gewesen ist. Also klar, gibt es natürlich irgendwelche Twin-Stick-Shooter oder sowas, wo man zwei Sachen da mal steuert oder sowas.
Also nacheinander oder mit Wechsel, klar, sowas gibt es ja schon seit Vikings. Three Vikings oder so, weißt du? Okay. Dass du zwischen den Charakteren wechselst, aber gleichzeitig ist schon ein Novum, ja.
Gut. Ein schönes Spiel.
Ja, perfekt.
Ich liebe es. Ich muss echt sagen, also ich bin...
Ein Platz in deinem Herzregal.
Wirklich restlos begeistert. Ja. Ich finde es wunderschön. Auch wie dieses Art-Design ist einfach nur wunderschön. Wir haben gesagt, es sieht aus wie Fable, es sieht schöner aus als Fable. Fable, also kein Vergleich. Wie die malerische Landschaft, ne? Diese Plätze, wo du dich hinsetzt, wie in Ico und dann einfach nur mal gucken kannst, es sieht aus, als hätten sie ein Concept-Art irgendwie 1:1 übertragen.
Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, wir haben noch gar nicht über diese Kriegssymbolik geredet, wo dann dieser eine Part kommt, wo die überall so verletzte römische Soldaten rumliegen. Oder also zumindest habe ich die so als, die sahen für mich so römisch aus, weil die hatten alle so
rote. Die Riesen, ne?
Ja. Die liegen da einfach rum. Da ist so ein ganz kurzer Part im Spiel, da wird gar nicht drauf eingegangen. Da läufst du auf einmal dann durch so einen Teil, mit wo die dann überall rumliegen. Dann musst du durch irgendwelche Blutflüsse warten und so.
So geil, wie man das Bein abhackt.
Ja, also es ist irgendwie sehr eine krasse Symbolsprache. Auch durchaus dann sehr brutal an der Stelle. Also, weil da ist ja wirklich, liegt der eine da mit so einem Pfeil, der sich quer durch den Arm bohrt. Und dann musst du den so wegziehen und... ist irgendwie, ja, also da haben sie sich auf jeden Fall schon irgendwas dabei gedacht, was, glaube ich, aber dann schon jeder für sich selbst irgendwie interpretieren muss.
Man hat so ein bisschen das Gefühl, man driftet in so Areale rein, wo, also es ist ja anscheinend auch so gewesen, wo Kriege getobt haben. Also dieses Dorf, wo die Leute so vereist sind, die Bürger, fand ich auch relativ krass, weil da siehst du halt wirklich diese mitten in der Bewegung verharrt. Also sie haben zum Beispiel jetzt gerade irgendwie mit einer Waffe oder so ausgeholt oder stehen vor einer Festung versuchen, die einzunehmen, und da muss irgendwie so eine Kältewelle oder so, die überrascht haben. Keine Ahnung.
Yeti war das, oder? Also habe ich das verstanden, weil der läuft ja immer rum und vereist die Sachen und deswegen musst du dich ja vor dem verstecken, damit du nicht auch erwischt wirst.
Genau, das ist also irgendwie ein super krasses Bild. Du kommst da halt dahin und merkst, oh, hier ist was passiert. Und so ähnlich mit den Riesen auch. Also man weiß ja nicht wirklich, ist ja nicht datiert, wann und wie das passiert, aber es muss halt auf jeden Fall noch frisch genug gewesen sein, dass die halt noch lange bluten können, diese Riesen. Und die abartig diese Stelle, aber auch gut, weil du da wirklich, also dadurch, dass die sehr Riesen sind, ist es dann auf der einen Seite ein bisschen erträglich, weil halt eben so surreal, ne? Also es wäre halt eine andere Wirkung gewesen, wenn man da als wenn man da so durch Leichenberge durchgelaufen wäre, so Spec Ops mäßig. Aber auf der anderen Seite ist dann halt die, also dass das Riesen und dass der Krieg so groß sein kann und so gewaltig ist, dass Ist schon, stimmt. Also echt eine große Symbolik.
Ist halt einer dieser Momente, wo allein das Level schon eine Story erzählt. Also es gibt gar kein Storytelling, sondern du kommst hin, siehst irgendwas im Level und es wird sofort, entsteht eine Geschichte vor deinem geistigen Auge, wo du irgendwie denkst, ah, okay, die müssen alle von diesem Yeti überfallen worden sein. Oder, oh, hier muss gerade ein Krieg getobt sein und das sind jetzt die Reste von der Schlacht, die ich hier sehe. Oder ähnliches, ja. Gut, ich danke euch. Ich kann es wirklich, also ich kann, mir fällt kein Grund ein, warum man dieses Spiel nicht gespielt haben sollte.
Nee, stimmt. Alles jetzt klar. Geht los und kauf das. 12.000 Points.
Du musst ja nicht mal losgehen. Du brauchst es ja nur runterladen.
Ach Quatsch, 1.200 Points natürlich.
Aber die, die jetzt zuhören, haben es eh schon gespielt.
Ja, so hoffentlich. Also wer jetzt zu Ende gehört hat und sich das Spiel hat spoilen lassen, das ist ja wohl, also, schämt euch.
Kann man trotzdem noch spielen.
Nein, natürlich solltet ihr euch nicht schämen und es trotzdem kaufen und spielen, genau.
Gut, ciao.
Tschüss.
Alles klar, ciao.